always amazed how exciting it is in any season anywhere to see just any mushroom growing once again. The same is true each time I hear Sati well played. I fall in love all over again.
Immer wenn ich Sati gut gespielt höre, verliebe ich mich in seine Musik, sagt John Cage in einer Lecture von 1990. Erik Sati ist für Cage ein Wunder, wie die Pilze, die Saison für Saison aus dem Boden schießen.
Was mich bewegt, wenn ich diese Musik höre, das ist sicherlich die Rätselhaftigkeit, die diese Einfachheit mit sich bringt. Der Fragemodus, in dem sie sich präsentiert. Trotz aller Simplizität ist der Charakter der Musik ja sehr stark. Und das kommt nicht aus der Harmonie, das sind ja nur sanfte Mollharmonien. Und die Melodie selbst ist auch sehr einfach. Es sind die Nebensachen, die den Charakter hineintragen. Hier sind es diese kleinen Verzierungsnoten, die so eine Art modales Leben hinter diesem Gerüst sichtbar machen. Und hinter dem Offensichtlichen existiert da so ein Hintergrundgeschehen, wie ein Dekor, das die charakteristische Substanz liefert.
Erik Sati, neu beleuchtet, in der Monographie von Oliver Vogel, 712 Seiten stark, 1,3 Kilogramm schwer. Ich habe es auf meiner Küchenwaage wissen wollen, wie schwer es wirklich ist. Heute Thema in Musik unserer Zeit auf SRF2 Kultur. Mein Name Corinne Holz. Zu Gast, wie haben Sie schon gehört, Oliver Vogel. Ihre Monographie hat den Titel Erik Sati, der skeptische Klassiker. Wie geht das zusammen, skeptisch sein und gleichzeitig Klassiker?
Ja, das ist schon ein kleiner Widerspruch, das sehe ich auch so. Die Gültigkeit des Milieus, in dem man sich bewegt, anzuzweifeln, ist natürlich so, als ob man an seinem eigenen Ast sägt. Aber es musste sein. Für Sati hat sich die Sache so präsentiert, als er als Konservatoriumsstudent angefangen hat, dass die Inhalte eben sehr gewaltsam mit dem chauvinistischen Brustton der Autorität vorgetragen wurden. Er wurde nicht erkannt und es wurde auch kein Aushandeln zugelassen, ja, sondern es wurde immer nach Erfüllung oder sogar Überbietung dessen, was die Klassik so bietet, verlangt.
Und ist skeptisch nicht schon fast zu positiv für diese Satire, für die Frechheiten, für die Verrücktheiten, die sich Sati erlaubt hat gegenüber Konventionen, ja nicht nur musikalisch, kompositorischen?
Ich möchte klarstellen, Sati ist als Avantgardist kein Wilder. Er ist nicht jemand, der alles umhaut, sondern er beginnt eigentlich mit wenigem. Das ist sein Ethos, dass er vieles beiseite legt und sich sehr bescheiden eigentlich benimmt und, wie gesagt, mit wenigem anfängt.
Sati bleibt rätselhaft. Es ging mir auch so, nachdem ich ihr Opus Magnum, nicht jede Seite gelesen, aber intensiv mich einzelnen Themen gewidmet habe. Er bleibt rätselhaft für mich. Seinen Zeitgenossen gilt er einmal als Prophet, ein andermal als männliche Sphinx, lese ich bei Ihnen, ein drittes Mal als Alkoholiker und Schnorrer. Außerdem hat Sati ja Schrifttum und Sätze hinterlassen, für die man ihn als verrückt erklärte. Zum Beispiel diesen Satz an die Adresse eines seiner Musikkritiker. Mein Herr und lieber Freund, Sie sind ein Arsch, aber ein Arsch ohne Musik. Wer ist Erik Sati für Sie, Oliver Vogel?
Er ist wirklich ein Sokrates, der die anderen zur Rede stellt und sie abklopft auf die Gründlichkeit, mit der sie ihre Position verteidigen können. Das ist sicherlich auch der Sinn des Wortes Sphinxmann gewesen. Diese Bezeichnung kommt aus einer ganz frühen Zeit im Chat Noir, in diesem Künstlerkabarett.
Genau, ich komme noch drauf, ja.
Also er hat eben diese Rollen angenommen, um das noch tiefer zu unterstützen und unabweislich zu sein in seiner Fragepose.
Wir begeben uns auf einen Streifzug durch Lebens- und Werkstationen Erik Satie's. Zuerst in die Kabarettszene im Montmartre in Paris, Sie haben es schon erwähnt, ins Chat Noir. Dieses Chat Noir ist das erste Künstlerkabarett, 1881 eröffnet von Rodolphe Salis. Einer seiner Zugpferde im Stall ist für ein paar Jahre allerdings nur der Sänger Aristide Bruant. Und es ist anzunehmen, dass auch Satie ihn gehört hat.
Faire connaître le colire, la chose est positive. On ne sait pas quand il arrivera, mais on sait qu'il arrive. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. L'alcoolira qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. Les pharmaciens vont répétant, il vient, la chose est sûre.
Aristide Bruant est un jener Typen, die das Chat Noir groß gemacht haben. Also es existiert seit 1881. Und er war eines von diesen Originalen, die aus der ganzen Republik angezogen waren, von diesem Ort, weil hier diese sehr charakteristischen Typen als sie selbst auftreten können. Ja, Salis gewährt ihnen eine Bühne für ihre charakterliche Originalität. Und es ist wie eine frühe Form der Stand-up-Comedy, so kann man sich das vorstellen. Die meisten waren Humoristen, aber es gab eben auch Sänger, so wie Bruant, der im Volkston gesungen hat. Einer, der sich mit der Halbwelt arrangiert, der im Argot gesungen hat, diese Unterschichtentöne getroffen hat. Und auf die Weise war er auch Attraktion für die neugierigen Bourgeois aus Paris. Das ist ja das Besondere an dieser Kabarettkultur, dass es nicht nur, dass die schwammen nicht nur in ihrem eigenen Fett. Die haben eben diese Pariser angelockt und die wollten was lernen. Es gab so eine Art Pädagogik. Und irgendwann war es sogar internationaler Tourismus, der nach Montmartre strömte.
Wie ist die soziale, ökonomische Situation in diesem Kabarett? Auch dazu haben Sie ja geforscht. Und wir lesen bei Ihnen in Ihrer Monographie, dass die Künstler, jetzt ein so ganz prominenter Sänger wie Aristide Bruant, kein Honorar bekam.
Die bekamen nichts. Rodolphe Salis hat natürlich links und rechts geguckt, wie dieser Betrieb läuft. Und in den Café-Concert wurden die Darsteller natürlich bezahlt. Aber wenn die berühmt wurden, dann wollten die natürlich mehr haben. Und man war quasi gezwungen, diese Honorare zu bezahlen. Das wollte Salis nicht machen. Er wollte sich nicht abhängig machen. Und hat gesagt, nein, hier bei mir dürft ihr auftreten, aber Geld gibt es keins, keine Honorare.
Und wie war die Situation für Satie, der ja hin und wieder dort ausgeholfen hat im Chat Noir? Er hätte sicher ein paar Brosamen dringend nötig gehabt.
Ja, ich glaube, er war auch froh, dazugehören zu dürfen, zu diesem Haufen. Also das Schattentheater existierte seit 1887 und das war eine Weltattraktion. Da dabei zu sein, das war schon eine große Sache und die Künstler haben gar nicht nach Geld verlangt, glaube ich. Es war wirklich ein zusammengehöriger Haufen und wer dabei sein konnte, der war froh.
Aristide Bruant im Chat Noir, der gewiefte Unterhalter, auf der anderen Seite Erik Satie, der Aushelfer, Einspringer, Pianist, Studienabbrecher. Satie hat das Konservatoire verlassen. Zwischen ihnen Rodolphe Salis. Wir haben schon ein bisschen von Ihnen gehört, Oliver Vogel, der das Chat Noir mit harter Hand führt. Überliefert ist die erste Begegnung zwischen von Salis und Satie und auch davon erzählen Sie in Ihrem Buch.
Der Chef des Chat Noir kannte einfach die Typenhaftigkeit Satis und als man ihm als einen Gymnopädisten vorstellte, da entgegnete er und hat sich dabei bis zum Boden verneigt, was für ein wirklich hübscher Beruf. Ja, also das ist schon eine sehr große Ehrung vom Abendspielleiter des Chat Noir. Und was immer er sich unter dem exotischen Titel vorgestellt hat, er erkannte eben, dass das ein Berufener war und hat diese Weihe an ihm vollzogen.
Gymnopädisten müssen Sie erklären, auch wenn diese Musik von ihm sehr berühmt ist, die Gymnopädie.
Das ist natürlich ein schöner griechisch-antiker Name. Man hatte Geschmack an allem, was vorklassisch war. Ja, und es geht zurück auf Gymnos, nackt, und auf Pais, Knabe. Und wenn man so will, auch darüber hinaus Paideia, die Ertüchtigung. Und vermutlich hat Satie das Wort aus Rousseaus Musikwörterbuch gezogen. Das ist also ein Tanz nackter Jünglinge, an den eine untadelige, aber nicht in der ganzen Kraft entfaltete Anlage des Leibes sichtbar wird.
Schon bald wechselt Satie in ein anderes berühmtes Kabarett in Montmartre in Paris, in die Auberge du Clou. Und dort trifft er auf einen Sänger, den er über Jahre begleiten wird, auf dem ganz berühmten Sänger Vincent Ispart. Satie ist Teil des Montmartre-Tourismus, haben Sie uns gesagt. Was heißt das genau, künstlerisch und auch sozial für Satie, Teil des Tourismus zu werden?
Das war für ihn schon ein schwerer Schritt und er hat es auch oft nur stark alkoholisiert ertragen. Jedenfalls gibt es da Hinweise darauf, dass es für ihn schwer war, diesen Schritt zu machen. Er hatte sich ja lange schon in diesem Milieu bewegt als Zuschauer und hat die Entwicklung vom Café-Concert zum Music Hall sehr interessiert verfolgt. Was er mit Ispart gemacht hat, war noch eine dritte Sache, eben diesen Montmartre-Tourismus zu bedienen, einfach diese Nostalgie von Montmartre aufrechtzuerhalten.
Ein großer Schritt heißt das, diese Art von Etablissement schien die ihm schmutzig oder wenig wert, plötzlich als Künstler dort landen zu müssen?
Das waren wirklich schmutzige Etablissements. Da wurde also Zoten wurden gesungen und das war also nicht wie in einer bürgerlichen Abendunterhaltung oder in den Café-Concert, sondern das war tatsächlich so oft unter der Gürtellinie. Es wurde auch sehr viel politisches Lied gesungen. Dort ist der erste Schritt für Satie gewesen, um dann sich davon zu befreien und in der Music Hall dann Erfolg zu haben mit Singwalzern und höheren Liedern, kann man sagen, aus dem populären Genre.
Musik von Erik Satie für die Music Hall in Paris. Sein Lied La Diva de l'Empire, 1906 für Paulette Darty geschrieben, die dieses Lied auch gesungen hat. Wofür steht diese Art von Lied?
Das ist ein Lied, das der Cakewalk-Mode geschuldet ist. Ein amerikanisches auch Tanzgenre, nicht nur Musikgenre, auch ein Tanzgenre. Und die Music Hall muss man deutlich abgrenzen von der früheren Café-Concert-Kultur. Das ist einfach ein prestigereiches Ambiente. Es sind große Säle, die mit viel Pomp ausgestattet werden, mit viel Licht. Aber eben nicht allein für die kultivierte Oberschicht, sondern auch für die einfachen Leute. Die Music Hall, das bedeutet so viel wie die Eroberung des öffentlichen Raumes durch das einfache Volk. Und das sind durchdachte und straffe Programme, auch von einem fest engagierten Profiorchester begleitet, qualitativ deutlich auf einer anderen Stufe als die Konzertcafés. In der Music Hall musste man auch etwas bezahlen.
Paulette Darty, La Diva de l'Empire, das Lied, das wir eben gehört haben. Paulette Darty, sie war eine Berufskollegin von Erik Satie. Daraus wurde auch eine Freundschaft, lesen wir bei Ihnen, Oliver Vogel. Sie war auf Singwalzer spezialisiert. Satie hielt sein Privatleben bedeckt. Das gilt in weiten Teilen auch für ihre Monographie. Woran liegt das?
Ja, sein Privatleben hat ja eigentlich nur im öffentlichen Raum stattgefunden. Also zu Hause hat er niemanden reingelassen. Als er in Arcueil gewohnt hat, in der Vorstadt von Paris, dorthin hat er sich geflüchtet, als es mit Montmartre kulturell etwas abwärts ging. Das war einfach die Zeit der Dreyfus-Affäre. Da gingen all diese Künstlerbündnisse gingen in die Brüche. Er ging in die Vorstadt und ließ niemanden zu sich hinein. Er ging in die Cafés und traf dort seine Freunde. Oder er ging zu seinen Freunden selbst und lud sich dort zum Abendessen ein. Das ist sein Leben gewesen. Und wenn man ihn privat treffen wollte, musste man ihn im öffentlichen Raum aufsuchen. Also ein Widerspruch in sich.
Das Stichwort Dreyfus-Affäre ist gefallen. In dieser Flucht aus dem Montmartre in die Vorstädte. Passati war ja das auch verbunden mit einem sozialistischen Engagement.
Ja, das sozialistische Engagement kam erst mit dem Umzug in die Vorstadt. Er hat sich dann solidarisiert mit der Arbeiterschaft dort, hat sich auch sozial in den Bündnissen, die man dort hatte, also da gab es verschiedene Vereinigungen, sehr hervorgetan, so weit, dass er sogar mit einem Orden ausgezeichnet wurde irgendwie. Also er hat sehr viel ehrenamtliche Leistungen erbracht dort. Und das Politische kam dann dazu. Irgendwann war er so stark politisiert, dass er auch in den Streit geriet mit seinen Mitmenschen und sagte, nein, ich mache hier nicht mehr mit, ich gehöre zu der kommunistischen Fraktion. Das war aber 1918, glaube ich, als diese Internationale beim Kongress von Tours zerfiel. Da hat er dann diese radikale Position, die revolutionäre Position ergriffen.
Es gab Menschen, die Sati nahe waren. Auch davon erzählt ihr Buch, Oliver Vogel. Ich nenne drei: der Komponist Florent Schmidt, der Jugendfreund Patrice Contamine de Latour und die Malerin Suzanne Valadon, für die Sati seine Vexation komponiert hatte. Wie schätzen Sie diese Beziehungen ein? Fangen wir doch an bei Florent Schmidt, Komponist, der ja auch ein Konkurrent hätte sein können.
Er konnte kein Konkurrent sein, er hat ganz andere Sachen gemacht als Satie. Also künstlerisch gibt es da überhaupt keine Überschneidung bei den beiden. Florent Schmidt ist ein Wagnerianer, hat auch Debussy als Vorbild gehabt. Und er ist trotzdem ein solidarischer Freund gewesen, schon seit der späten Montmartre-Zeit. Und sie teilten einen Geschmack an Polemik, an Humor. Und es war wichtiger als diese künstlerische Übereinstimmung. Und beide gingen zwar verschiedene Wege, aber trotzdem waren sie Gesprächspartner. Debussy hat ja wegen seiner prinzipiellen Ablehnung einer kontrapunktisch fundierten Kunst nicht mehr mit Satie gesprochen über diese Sachen, die er da hervorgebracht hat an der Schola Cantorum. Und da hat Satie eben seinen Beraterkreis erweitert und hat sich auch mit Florent Schmidt und anderen Leuten darüber beraten. Florent Schmidt war auch jemand, der Türen geöffnet hat für Satie, also der ihn in bestimmte Künstlerkreise eingeführt hat. Den Künstlerkreis um Ricciotto Canudo und der eher gehobene Salon von Armand de Polignac oder auch die Musikerfamilie der Godebskis, wo Ravel ein- und ausging.
Auf Claude Debussy und die langjährige Freundschaft mit Erik Satie, bei aller Unterschiedlichkeit, kommen wir noch zum Jugendfreund Patrice Contamine de Latour. Wie hat diese Beziehung ausgesehen?
Patrice Contamine de Latour ist ein Freund der ersten Stunde gewesen für Satie, der also noch vor der Chat-Noir-Zeit mit ihm die literarischen Salons und Treffpunkte besucht hat. Er selbst, Patrice Contamine de Latour, war Dichter, sehr schwere symbolistische Lyrik. Mit ihm kam ein katalanischer Freundeskreis, der ebenfalls für Satie große Wichtigkeit bekam in der Auberge du Clou. Also einer von denen hat das Schattentheater dort betrieben. Und mit Contamine de Latour hat Satie sehr viele Projekte betrieben. In erster Linie das christliche Ballett Usput, was also eine sehr profunde und ruhige Musik in sich trägt, aber ein manchmal klamaukhaftes Szenario damit begleitet. Das ist also auch so eine Prüfungssituation, die Satie mit diesem Stück immer wieder erprobt hat. Jahrelang ist er mit Usput umgegangen und das Stück wird sehr oft unterschätzt als typisches Satie-Stück. Man muss bereit sein, sein Publikum dieser Prüfung auszusetzen. Immer das zwischen dem mystischen Ernst, das ist ja eine richtige christliche Heilsbotschaft, die da transportiert wird, und dem klamaukhaften Szenario, in den Defilés von Heiligen, die halt mit burlesken Attributen manchmal kommen. Wie reagiere ich? Mit Gelächter oder ist das ernst? Sind das einfach Dinge, wo ich beim Katechismus nicht aufgepasst habe? Gibt es diese Heiligen wirklich? Das ist eine Mischung aus Schattentheater, aus Provokation und mystischer Heilsbotschaft.
Wir sind beim Thema Menschen, die Satie nahe waren, und bei der einzigen dokumentiert gebliebenen Liebesbeziehung, und zwar der Liebesbeziehung mit der Malerin Suzanne Valadon, für die Satie seine Vexation komponierte. Das Bassthema aus Vexation, geschrieben für die Malerin Suzanne Valadon und für das Ende dieser Liebesbeziehung Vexation heißt Quälereien. Diese Bassmelodie ist 18 Töne lang. Wenn man Sati beim Wort nimmt und dieses Bassmotiv 840 Mal wiederholt, ist Vexation 5 Stunden lang. Also 5 Stunden Quälerei, weil die Liebe mit Suzanne Valadon zerbrach.
Es ist die einzige Liebesbeziehung, von der wir wissen. Wir wissen aber auch, dass er mit Frauen überhaupt kein Problem hatte im Umgang. Er war extrem höflich und beliebt bei der Damenwelt. Und er wurde auch gefragt, warum heiratest du nicht, alter Freund? Und er meinte, er kann eben einer Frau nicht vertrauen. Er möchte nicht betrogen werden von einer Frau. Und von Suzanne Valadon ist er jetzt vielleicht nicht betrogen worden. Sie hatte von vornherein gesagt, ich habe hier diese libertäre Lebenseinstellung. Und sie hat sich dann auch jemand anderem zugewandt, der ihrer schwierigen Künstlerexistenz mehr Sicherheit bieten konnte. Es war ein Bankier. Sie hatte einen 9-jährigen Sohn als Alleinerziehende. Da war das natürlich eine wesentlich bessere Partie als jemand wie Satie. Es war eine Liebesbeziehung, die nur wenige Monate währte. Aber danach wollte Satie nie wieder eine solche Beziehung eingehen.
Es gibt ein berühmtes Porträt von Suzanne Valadon von Satie. Satie in Farbe zu sehen. Was erzählt dieses Porträt?
Das ist das erste Ölgemälde, das sie gemalt hat. Und dieses Dreiviertelporträt könnte auch eine Reaktion sein auf eine Skizze, die Satie von ihr gemacht hat, die in ähnlicher Weise ein Dreiviertelporträt ist. Also die beiden haben aufeinander reagiert, da, was diese beiden Bilder angeht.
Vexation, Quälereien. Satie hat das Stück eben für Suzanne Valadon geschrieben, 1893. Es ist ein ganz stark autobiografisch besetztes Werk, so deutlich wie hier spricht er niemals mehr von sich. Fangen wir doch gleich mal bei diesem verrätselten Titel an, Vexation, und den Buchstaben, die sich darin verstecken, der Verschlungenheit dieser beiden Menschen.
Ja, so wie Sie es aussprechen, hört man es ja auch schon. Vexation, da steckt mittendrin der Name Erik Satie. Vexation. En ist das Ende von Valadon und das V am Anfang gehört auch zu diesem Namen von Suzanne. Also Vexation ist eine Vermischung der Buchstaben dieser beiden Künstler. Und ebenso sind auch die einzelnen Melodietöne alternierend miteinander verstrickt. Ja, es ist immer ein Suzanne-Ton, dann kommt ein Satie-Ton, die alternieren.
Schauen wir uns dieses Bassthema an. Das verrät ganz viel. Es ist ein 18-Ton-Motiv, wenn ich richtig gezählt habe. Und der Tonraum bewegt sich zwischen C und C, chromatisch. Und wegen der Tonwiederholung haben wir 18 Töne und nicht 12. Aber hier ist schon ganz viel Schönberg drin.
Es ist keine 12-Ton-Musik, aber man kann wirklich behaupten, diese Musik ist nicht mehr tonal. Vieles, was Satie gemacht hat, ist ja immer noch tonal, zumindest tangiert. Ja, aber hier entfernt er sich wirklich davon. Es sind immer nur diese verminderten Akkorde, ein übermäßiger Akkord. Die Melodie hat nur 11 Töne, es ist also keine Reihentechnik. Sowas gibt es bei Satie auch in einem merkwürdigen Stück, aber das ist ein anderes Thema.
In welchem merkwürdigen Stück?
Das ist die Hymne Salut Drapeau. Salut Drapeau heißt das, ein Gedicht aus einem Drama von Joséphine Péladon. Und die beiden haben sich über diese urtümlichen Formen der Dichtung unterhalten und haben diese Ursprungssituation nachgeforscht. Also es ist kein zu Ende gedachtes und perfektes Stück, diese Hymne, aber sie enthält sehr viel interessante Impulse.
Bleiben wir noch kurz bei Vexation und dem, was in dieser Musik steckt. Wir haben schon angesprochen, es gibt eine Melodie quasi mit zwei Variationen, also mit zwei Kontrapunkten ihrer selbst, Kontrapunkt der Melodie.
Doppelter Kontrapunkt, sagt man dazu.
Genau. Und Kontrapunkt in der Umkehrung.
Ja, na, es ist einfach umgedreht. Die eine Stimme, die oben gelaufen ist, wird dann nach unten transponiert und dadurch ergeben sich andere Intervallverhältnisse. Und es klingt dann etwas anders. Aber da die Bassmelodie bleibt, ist es gar nicht so signifikant. Also es ist einfach nur ein anderer Klang, der dort mit der Melodie parallel geführt wird.
Stationen des Skeptikers Erik Satie im Licht der neuen Monographie von Oliver Vogel, heute Gast in Musik unserer Zeit auf SRF 2 Kultur. Erik Satie und Claude Debussy, eine weitere Station, auch eine wichtige Station in Ihrem Buch, Oliver Vogel, eine Künstlerfreundschaft, prägend für beide. Die Freundschaft beginnt um 1890 und es wird auch eine Zusammenarbeit. Satie sucht unter anderem Hilfe beim Orchestrieren bei Debussy. Wie muss man sich diese Zusammenarbeit oder wie Sie sagen, diese Werkstattgespräche vorstellen?
Die beiden haben sich mit einem Wink verstanden. Die haben einfach denselben Humor gehabt und vieles lief eben auf dieser Vertrauensbasis. Sie haben ja auch sehr unterschiedliche Dinge, sehr unterschiedliche Strategien verfolgt und haben sich eben sehr offen ausgesprochen, sehr offen dem anderen vor die Nase gelegt, was sie gerade gemacht haben. Und auf die Weise sind sie einander unentbehrlich geworden und haben 25 Jahre zusammengehalten. Das ist also eine lebenslange Freundschaft, die sehr regelmäßig dann auch gepflegt wurde. Also jede Woche haben die sich getroffen, haben miteinander gegessen und geplaudert und eben dann auch ihre Stücke gemeinsam am Klavier ausprobiert.
Freundschaft kann ja auch in Konkurrenz umschlagen. Also neben Debussy beispielsweise beansprucht auch Maurice Ravel Satie für sich. Einiges später dennoch brüstet sich Ravel mit dem Satz: Ich spielte Satie lange, bevor Debussy Wind davon bekam. Was halten Sie von diesem Dreieck Satie, Debussy, Ravel?
Also Ravel kann durchaus recht gehabt haben mit dem Satz. Das lässt sich nicht wirklich leicht nachprüfen. Aber man kann sagen, dass Ravel wirklich schon als sehr junger Mann geforscht hat. Wer ist dieser Satie? Wie kann ich an Musik herankommen? Es gab ja fast keine Veröffentlichung. Und er hat also die Freundschaft seines Vaters mit einem Maler, den Satie kannte, genutzt, um an ihn heranzukommen und eben auch die weniger bekannten Stücke zu studieren. Und man sieht das auch in den frühen Werken von Ravel. Das hat also wirklich stattgefunden. Und 1911 hat er sich dieser Wurzeln erinnert, um, muss man leider sagen, ein wenig den Ruhm von Debussy zu relativieren, um zu schmälern, was Debussy geleistet hat und sagen zu können, es gibt noch andere Wurzeln des Impressionismus und der Lösung von den tonalen Bindungen. Und hier steht dieser Erik Satie als Vaterfigur plötzlich vor der Nation. Das ist eine sehr überraschende Wendung für Satie gewesen, der ja immer im Schatten gearbeitet hat. Auch Montmartre war ja keine große Öffentlichkeit. Plötzlich hatte er nationalen Ruhm und musste dann auch leisten. Also das war für ihn auch unangenehm, plötzlich als Klassiker der Moderne dazustehen. Das war sehr unvermittelt.
Das dritte Stück aus dem Zyklus Trois Morceaux en forme d'une poire, das dritte Stück haben wir hier gehört von Erik Satie. Ja, und der Witz hinter diesem Titel, Oliver Vogel, den verstehen natürlich nur Eingeweihte. Worum geht es hier? Drei Stücke in Birnenform.
Debussy hat Satie gefragt, was soll der Titel? Ja, und was Satie geantwortet, ist einfach nur: Bester Freund, damit du meine Birnenstücke nicht mehr kritisieren kannst. Wenn sie in Birnenform sind, dann können sie nicht formlos sein. Satie hat in der Zeit vor den Birnenstücken sehr labyrinthische Stücke geschrieben, wo wirklich eine Tonart auf die andere folgt, von Akkord zu Akkord. Und die gingen sehr wilde Wege. Satie ist da gerne seiner Intuition gefolgt. Und das konnte Debussy nicht recht sein. Auch dass sehr schöne Subtilitäten dann neben den Plattitüden direkt aufeinander folgen, das mochte er nicht. Und Satie hat sich aber zu dieser Art zu arbeiten bekannt, mit dieser Birnenmusik, und meinte, es hat diese Birnenform.
In diesem Stück lässt sich ja diese Diskussion besonders ohrenfällig nachvollziehen, wenn wir mal bei der Introduktion beginnen.
Das ist sehr rhapsodisch, was da passiert. Satie hat ja für seine Instinktarbeit gerne solche tierischen Gleichnisse genommen. Ein Hund, ja, oder ein Pferd. Der Hund ist das am häufigsten genannte Referenztier für diese Instinktmusik. Und hier in der Introduktion hört man sowas wie Zuschnappen, Kläffen. Und Schwanzwedeln. Oder zumindest kann man es so hören. Und wenn das vorbei ist, dann gehorchen die Abläufe plötzlich wieder den Anforderungen der musikalischen Ideen, ja, welche dann auf ihre eigene Weise natürlich auch zu ihrer Form finden müssen, aber sie sind jedenfalls geformt.
Und es gibt auch denkwürdige Spielanweisungen. Also am Anfang heißt es Brutal, also der Hund, ja, der da bellt. Dann kommt diese wunderschöne, hübsche Melodie und darüber, ja, steht Comme une bête.
Ja, wie ein Tier geht diese Musik los. Das heißt natürlich nicht so langsam, ja, also schon beschwingt, aber die Form ist durchaus gediegen von dieser Stelle an.
Erik Satie unter Stars, eine weitere Station in ihrer Monographie Oliver Vogel. Satie komponiert 1916-17 die Musik für das Ballett Barat für Sergei Diaghilevs Ballet Russe in Paris. Initiiert hat das Projekt Jean Cocteau. Bühnenbild und Kostüme stammen von Pablo Picasso. Ernest Ansermet dirigierte die Uraufführung. Die Aufführung wurde ein Skandal. Warum?
Sie wurde ein Skandal, weil sie natürlich auch in einer schwierigen Zeit stattfand. Das war das schlimme Kriegsjahr 1917 und die Vereinigten Staaten waren noch nicht in den Krieg eingetreten und es gab sehr viele Verluste. Und dann wurde in Paris diese Burleske sehr kritisch aufgenommen. Die Manager, die dort in ihren übergroßen Kostümen auf die Bühne wandelten und die Tänze, die dort aufgeführt wurden, das war vielen zu frivol. Nicht ernst genug für die Zeit. Trotzdem hatte sich Cocteau eigentlich einen Erfolg versprochen. Das war nicht auf Skandal gebürstet, das Stück, sondern sie wollten tatsächlich einen Erfolg erzielen damit und die Nation hinter sich bringen. Das hat nicht geklappt in diesem Jahr, aber als das Stück 1919 wieder aufgenommen wurde, war es durchaus ein ganz guter Erfolg und auch der Anfang von Satis internationalem Ruhm.
Es provozierte, obwohl es gar nicht als Provokation angelegt war. Und wenn wir schauen, wie das Ballett Barat zumindest bei der Uraufführung angefangen hat, dann nämlich mit einer angeblich ganz ernsten Fuge.
Die Fuge ist ja das Modell für klassizistisches Musizieren schlechthin. Also einfach eine barocke Form, die wie ein Uhrwerk abläuft, durch und durch unmodern. Diese Fuge hat Satie als eine Ehrung für den Vorhang von Picasso hinzugesetzt, so dass also dieses klassizistische Bild von Picasso, das ein paar Artisten zeigt in der Vorbereitung auf die Aufführung, dass diese Musik dem Klassizismus von Picasso korrespondiert. Das ist eine erste Provokation gewesen, kann man sagen, oder eine Nichterfüllung von Erwartungen, denn von Picasso erwartet man eine Art Kubismus.
Und trotzdem löst sich diese Fuge ja schon Takt 14, 15, zerbröckelt sie.
Sie geht richtig kaputt und dann kommt die beschwingte Dreiachtelmusik. Und es folgt das Thema der Manager, auf das Satie sehr stolz war. Die Manager sind eine Idee von Picasso gewesen, die eigentlich das Konzept von Cocteau, das ursprüngliche Konzept, ziemlich durchkreuzt haben. Cocteau wollte eigentlich nur die drei Künstler gestalten, den chinesischen Zauberkünstler, das kleine amerikanische Mädchen und die beiden Akrobaten am Schluss zeigen. Und Cocteau meinte, man muss das auch promoten. Ja, man muss also die Werbung für diese Künstler machen und hat diese grotesken Figuren in übertriebenen und grotesken Kostümen entworfen.
Wir kommen in die Schlussrunde dieser Ausgabe von Musik unserer Zeit zu einem Klassiker Satis, Sokrat, 1917 komponiert. Mit diesem Stück bekam er den Ritterschlag, würde ich sagen, von Seiten der Musikgeschichtsschreibung. Sie, Oliver Vogel, bezeichnen Sokrat als ultimatives Werk zur ultimativen Pose. Was liegt vor?
Ja, also eine Selbstidentifikation mit dem antiken Philosophen Sokrates, der eben auch sein Umfeld befragt hat, so wie Satie das gemacht hat sein Leben lang. Und für ihn war diese Selbstidentifikation auch eine Möglichkeit, sich selbst als Charakter darzustellen. Und er wurde von seiner Umwelt dann als niemand anderes, als ein Sokrates in der Musik gesehen und geschätzt. Jemand, der nicht prahlt mit seinem Wissen, sondern der etwas verschmitzt eben Fragen stellt. Der ganze Text zum Sokrates ist auch so etwas wie ein Selbstporträt.
Was ist davon zu halten, dass gerade dieses Stück nobilitiert wurde, während andere Stücke von Satie unter den Tisch fallen? Das sagt ja mehr aus über die, die richten, als über den Urheber.
Das Werk hat durch seine Dimension, dauert glaube ich 25 Minuten, und dadurch, dass es ein Orchesterwerk ist und mit Singstimmen arbeitet, hat es einfach die Dimensionen, die man von einem klassischen Werk, von einem Oratorium zum Beispiel erwartet. Man kann es ohne weiteres im Konzertleben unterbringen, ohne dass sich Widersprüche ergeben oder Provokationen. Das ist also wirklich ein klassisches Werk. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Und das hatte man bei Satie bislang vermisst. Das waren bis dahin immer nur kleine Formen und meist mit satirischem Impuls, mit einem lauernden Scherz. Hier wurde allen Ernstes Platon in einer korrekten Übersetzung vertont. und mit einem dekorhaften Orchester dann verziert. Es war ein sehr ernstes Unterfangen, erstmals. Und komischerweise, die Leute haben das gar nicht hinnehmen wollen, sondern haben an bestimmten Stellen gelacht oder haben versucht, etwas Komisches zu entdecken. Und da war Satie doch ziemlich verdutzt, dass seine Musik diese Reaktionen hervorbringen konnte. Aber es war einfach die Erwartungshaltung an Humoristen, dass dort auch humoristische Dinge passieren in dieser Musik.
Erik Satis Nachleben begann verspätet. Wir haben John Cage schon erwähnt. John Cage rückte Satie gut 20 Jahre nach dem Tod ins Licht. Erstmals 1945 hat er nämlich den ersten Satz aus Sokrat für zwei Klaviere arrangiert und diese Musik wiederum floss dann anschließend in ein Ballett von Merce Cunningham und Satie blieb für Cage bis in die 1980er Jahre ein Anknüpfungspunkt.
I have analyzed his music and found it structured rhythmically. I have admired his choice of materials and his independent sense of form. His method, it seems to me, is a marriage of mode and the 12 tones. I think I know all that, but it does me no good.
Warum diese Liaison?
Also es gab sicherlich einen Hohlraum zwischen dem Tod von Satie und den Bemühungen von Cage. Gibt es eine große Satie-Vergessenheit. Es lag auch daran, dass einfach der satirische Motor hinter dieser Musik einfach nicht mehr lebte und niemand das verkörpern konnte. John Cage war der Erste, der wirklich diese Musik ernst genommen hat, der in die Substanz eingedrungen ist, der die Musiktheorie dahinter auch verstanden hat und ergründet hat. Er hat dieser Musik so viel Vertrauen entgegengebracht, dass er eben geforscht hat. Und die Leute, die zum Beispiel Vexation in den Händen hielten, dachten, das sei einfach nur eine Satire oder ein Scherz. Aber John Cage hatte eben die Weitsicht, sich darauf einzulassen und zu schauen, was ist wirklich los in dieser Musik? Was kann man daraus machen? Wie funktioniert sie? Ja, seitdem hat er Lanze um Lanze gebrochen für Satie und ohne ihn würden wir wahrscheinlich immer noch auf eine Renaissance warten.
Ihre Monographie, Oliver Vogel, ist die erste Studie im deutschen Sprachraum nach 4 Jahrzehnten bekannt.
Seit 5 sogar.
Ja. Oder 5. Ja. Bisher war das Standardwerk in Deutsch das Buch von Grete Wehmeyer, 1974 herausgekommen. Satie muss folglich relevant sein für unsere Gegenwart. Was ist relevant in Satis Wirken?
Ich denke, es ist tatsächlich seine skeptische Haltung, seine Bereitwilligkeit, Dinge zu verschenken, die eigentlich zu unserem kulturellen Erbe gehören und zu sagen, ich fange von Neuem an. Ich denke das Neue. Ich bin bereit, die Anfänge selbst zu setzen, Quartenharmonik zum Beispiel. Ja, einfach damit zu experimentieren, auch wenn es am Anfang nicht funktioniert. Diese Reihen von Experimenten durchzuführen und zu schauen, was entsteht aus dieser Saat. Da ist er sicherlich jemand, der auch im 20. Jahrhundert gewirkt hat, ohne dass er jetzt stilistisch kopiert hätte werden müssen. Die Leute haben durchaus gemerkt, dass hier grundsätzliche Dinge passieren. Bei den Aktvorspielen vom Fils des Étoiles kommen eben diese Akkorde, die man sonst nirgendwo gesehen hatte. Sie sind vielleicht etwas ungelenk am Anfang, aber Satie hat die Spur weiter verfolgt und irgendwann hat er eben seine Quartenharmonik auch zum Funktionieren gebracht. Nicht zuletzt im Sokrat.
Stationen eines Skeptikers in Musik unserer Zeit. Mein Gast, Oliver Vogel, der Anlass, seine Monographie Erik Satie, der skeptische Klassiker, neu erschienen bei Metzler Bärenreiter, Ihr Sender SF2 Kultur. Mein Name ist Corinne Holz. Guten Abend Ihnen.